Das ist natürlich immer noch ein schambehafteter Artikel. Also insofern, klar, ist natürlich der E-Commerce absolut sinnvoll. Ein starker Vertriebskanal war bei uns damals beispielsweise auch der Kondomautomat, der halt immer auch anonym betrieben werden konnte, musste ich mit keinem sprechen. Und im Prinzip ist das das, was man heute im E-Commerce halt so machen kann.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette.
Heute zu Gast Robert Richter, CEO von Ritex. Moin Robert, schön, dass du da bist. Ja, Premium-Kondome und Gleitgele seit mittlerweile mehr als 75 Jahren, made in Germany. Wir arbeiten jetzt schon einige Zeit zusammen. Ich finde es immer wieder Wahnsinn, in was für einer besonderen Kategorie ihr seid. Ich freue mich immer wieder, wenn wir mittelständische Unternehmen hier zu Gast haben, weil da doch immer ganz viel Historie drin steckt. Und dann im Gespräch mit dir jetzt in den Markt einmal eintauchen zu können und so ein bisschen mehr Verständnis dafür zu gewinnen, wie Ritex eigentlich entstanden ist, was Ritex ist und wie du auf den Markt aktuell, aber auch in Zukunft blickst, das begeistert mich einfach. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
Ja, ich bin Robert Richter, ich bin einer der Geschäftsführer bei Ritex. Wir sind ein klassischer kleiner Mittelständler, wie das immer so schon heißt, also klassisch Inhaber geführt. Dritte Generation bin ich meines Zeichens. So bin ich da im Prinzip auch zugekommen. Wir haben so diese klassischen Gründungsmythen nach dem Zweiten Weltkrieg. Mein Großvater war eben halt auch klassische Kriegsgeneration. Ist dann eben halt auch als Schüler schon eingezogen worden, hatte also keine große Gelegenheit, irgendwelche Ausbildung anzufangen, zu studieren oder ähnliches, beziehungsweise hat er zwar angefangen, auch während des Krieges, aber das war eben halt nicht so wirklich zu vergleichen. Und hatte dann eben nach dem Krieg die Herausforderung zu überlegen, okay, wie schaffe ich das denn jetzt, meine Familie zu ernähren, die so im Werden begriffen war damals. Und Kondome waren zu diesem Zeitpunkt auch ein klassisches Konvertierungsmittel, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab keine Währung mehr, sodass alle immer das Problem hatten, wenn ich jetzt was haben will, muss ich es tauschen. Und tauschen ist immer dann gut, wenn ich etwas habe, was jeder haben will, was nicht schwer ist, was nicht groß ist. Und das waren dann typischerweise Zigaretten, waren Klassiker, oder eben halt auch Kondome. Kondome zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich das einzige Mittel zur Kontrazeption und Infektionsprophylaxe, also Schwangerschaftsverhütung, Infektionsverhütung, was so verfügbar war, was vernünftig anwendbar war. Und da gab es so diesen klassischen Tauschhandel in Bielefeld, wo wir sitzen. Das waren erst die Amerikaner da, die sehr viel Kaffee getrunken haben. Und dann kamen die Engländer, die lieber Tee haben wollten. Und Armeebestände von Kondomen waren reichlich vorhanden und so fing der ganze Handel im Prinzip an. Also ich brauche Kaffee, / Tee, okay, wir tauschen gegen Zigaretten, wir tauschen gegen Kondome etc. etc. Und letztendlich bei den Kondomen ist er dann irgendwo geblieben, wie das so manchmal das Leben spielt. Wie die Jungfrau zum Kinde, selbst in dieser Warengruppe, ist er dann bei den Kondomen gelandet und hat darauf dann erst mit gehandelt und später dann auch tatsächlich produziert.
Ah, okay. Und wie fing es an? Also das Kondom, wie es damals bestand, ist ja nicht das Kondom, was es heute ist. Das heißt, wie war der Zugang überhaupt gegeben? Also war, ne, wenn er noch nicht selbst produziert hat, wie ist er rangekommen?
Also die ersten Gegebenheiten, das waren tatsächlich Armeebestände. Also das Kondom in der heutigen Form, also in der Form, wie sie heute ist, gab es damals im Prinzip schon, vielleicht noch nicht so ganz ausgefeilt, aber im Prinzip hat das Goodyear erfunden, also der Mann mit den Autoreifen, der berühmte, hat auch mit dem Prinzip der Gummivulkanisation das Prinzip der Kondomproduktion praktisch vorgegeben. Gibt es also seit dem späten 19. Jahrhundert gab es diesen Ansatz und Deutschland war tatsächlich ein klassisches Kondomproduktionsland. Damals über Julius Fromms, den kennt man auch noch so ein bisschen, zumindest in meiner Generation ist er noch bekannt, der gute Julius. Dass tatsächlich die Frommser waren fast synonym für Kondome. Ist heutzutage tatsächlich fast aus dem Markt komplett verschwunden, die Marke, war aber damals eben unfassbar wichtig. Tatsächlich auch als kleines Bonbon der Kondomgeschichte. Fromms war Jude und war dann tatsächlich im Zuge der Machtergreifung der Nazis, musste er Deutschland verlassen, musste fliehen und damals war dann nicht Göring direkt, aber ihm seine Tante, soweit ich weiß, ein größter Kondomproduzent Deutschlands auf einmal geworden, sodass diese Marke dann praktisch übergegangen ist. Nach dem Krieg gab es nochmal Ansätze, Fromms nochmal groß wiederzubeleben, auch von den Nachkommen von Julius Fromms. Aber das hat dann auch nicht so ganz funktioniert und wie gesagt, heutzutage die Marke gar nicht mehr so stark vorhanden. Hatte aber zur Folge, dass tatsächlich Julius Fromms die industrielle Fertigung von Kondomen zumindest in Europa stark vorangebracht hat mit dem Produktionsprinzip des Tauchens. Früher waren Kondome auch immer relativ stark individuell geprägt, also Handtauchgeschichten etc. Und so dieses oder auch mit Gummi, mit Koagulationsverfahren. Und dieser Prinzip oder das Prinzip des Tauchens und des Vulkanisierens, das war eine relativ einzigartige Geschichte von Julius Fromms. In Deutschland stark bekannt, stark verbreitet. Deswegen gab es schon immer viel Kondomproduktion in Deutschland. Aber, um den Bogen nochmal zu schlagen, die ersten Ansätze bei meinem Großvater war Handel mit Armeebeständen, amerikanischen Ursprungs primär, aber auch englischen Ursprungs. Bis dann später halt wieder auch eine Kondomproduktion, die halt in Deutschland bekannt war, auch aufgebaut worden ist.
Okay. Jetzt mal ein paar Jahre weiter, heute. Erzähl doch gern mal, was die Marke Ritex verkauft, was die Marke Ritex ausmacht und wie du heute auf das Unternehmen schaust.
Ja, also Ritex hat natürlich jetzt schon eine echte Historie. Man kann es hören hinter sich. So das klassische Ritex, was man heute so sieht, das kommt eigentlich aus dem Apothekenbereich primär. Also relativ gediegene, seriöse Produktaufmachung. Wir haben jetzt natürlich immer versucht, die Marke immer zu monetisieren und breit verfügbar zu machen, halt eine breite Zielgruppe anzusprechen, aber trotz alledem halt nicht auf diesen Punkt rumzureiten, Sex, witzig, number one, ich mache total Lifestyle und stehe vorne wie Persil am Himmel. Wir haben so ein bisschen den anderen Ansatz, dass wir sagen, wir haben ein gutes Vernunftsprodukt, was gut funktioniert, aber was trotz und alledem auch sympathisch natürlich sein soll. Das ist eigentlich so ein bisschen die Stoßrichtung, wo wir halt noch gut was rein investieren können, dass wir sagen müssen, okay, die Marke, der vertraue ich nicht nur, die ist für mich eine gute, verlässliche Marke, sondern es muss auch eine sehr sympathische Marke sein. Und gerade diesen Weg haben wir jetzt so in den letzten Jahren immer verstärkter eingeschlagen. Und zum einen haben wir natürlich gerade unsere Pro Nature Range nach vorne gebracht, weil wir, also das moderne Made in Germany, so wie wir es bei uns intern immer gerne nennen, vorleben wollen. Das heißt, wir haben ja nicht nur Excellence, wir haben ja nicht nur herausragende Qualität, perfekte Produktionsprozesse etc., was man so mit Made in Germany verknüpft, sondern wir machen das Ganze auch nachhaltig. Das heißt, wir können das schon dadurch sehr nachhaltig gestalten, dass wir halt die gesamte Produktion wirklich noch in Deutschland, im schönen Bielefeld, selbst machen. Also mit den ganzen Umweltstandards und Sozialstandards und alles, was wir hier in Deutschland so haben. Und wir haben darüber hinaus jetzt auch mit unseren Vorlieferanten für den Naturkautschuk-Latex, da setzen wir mehrheitlich FSC-zertifizierten Naturkautschuk-Latex ein, wo eben halt auch gerade diese Problematik mit Einschlag in Regenwäldern, mit Problemen sozialer Natur, auch mit der indigenen Bevölkerung, wo da zumindest die FSC-Standards eingehalten werden, wo man sagen kann, okay, das ist unser Hauptrohstoff. Und gerade den kaufen wir möglichst nachhaltig ein, so gut das eben halt geht und bauen daraus unsere Pro Nature Range auf. Darüber hinaus haben wir auch sowas, dass wir zum Beispiel nur Ökostrom einsetzen, auch da mit einem besonders hohen Standard von Eco Energy. Das heißt, wir gucken nicht nur zu, dass wir hier Strom einsetzen, der CO2-neutralisiert ist, sondern der auch wirklich neutral gewonnen worden ist und dabei auch die Umgebungsparameter halt berücksichtigt. Also nicht das berühmte Windkraftwerk im Vogelschutzgebiet oder das Wasserkraftwerk im Fischschutzgebiet und so weiter aufbaut. Also das war uns eben halt auch noch wichtig, dass man das möglichst gut und sicher macht, dass man also eine gute, nachhaltig gewonnene Energiequelle hat. Und ferner haben wir noch so, dass wir zum Beispiel auch die übrigen CO2-Emissionen, die wir haben, zumindest beim Gas, was wir auch noch einsetzen, also bei Erdgas, dass wir das noch neutralisieren über Klimazertifikate etc. Also da haben wir eben halt viel rein investiert, dass wir sagen, wir versuchen eben gerade das moderne Made in Germany nachhaltig gut produzierte Ware auch nach vorne zu bringen, was, denke ich, auch eben sympathisch halt einzahlt auf die Marke und was uns eben halt wirklich ein bisschen unique macht gegenüber all den anderen Wettbewerbern, die typischerweise aus Fernost kommen.
Ja, wie viele Kondome produziert ihr pro Jahr ungefähr?
Das sind immer so um die 100 Millionen Stück in etwa, die wir so herstellen und weltweit auch distribuieren.
Ja. Ist das ungewöhnlich, dass ihr in Deutschland produziert? Weil man kennt es ja aus diversen Industrien, ich kenne es auch von anderen Podcast-Gästen, dass immer mehr Produktion natürlich seit Jahren jetzt aufgrund der Personalkostenstruktur nach Asien oder in andere Länder abwandert. Ist es üblich aufgrund der Sicherheits- und Produktionsstandards, dass es Deutschland sein muss? Also macht es quasi jeder? Hat jede Kondommarke, jedes Kondomunternehmen eine Produktion in Deutschland oder seid ihr eher besonders damit?
Ja, also wir sind quasi die letzten Mohikaner, sage ich mal. Ursprünglich gab es relativ viel Kondomproduktion in Deutschland. Die ist dann tatsächlich mehrheitlich nach Fernost abgewandert. Sicherlich sehr treibend die Personalkosten ursprünglich. Heutzutage sind sicherlich auch die Energiekosten etc. Was uns wiederum ein bisschen bewogen hat, wir waren tatsächlich auch mal eine Zeit lang abgewandert nach Fernost, weil sich die Produktion auch nicht mehr gerechnet hat in Deutschland damals. Also uns hat bewogen zurückzukommen, dass es eben zum Medizinprodukt geworden ist. Ist auch vielen nicht bewusst, dass das Kondom als Medizinprodukt gilt und sogar als relativ hochklassifiziertes Medizinprodukt in Verkehr gebracht wird, weil verkürzt gesagt Leib und Leben des Anwenders gefährdet wird, wenn das Produkt versagt. Soll heißen, wir haben also eine relativ hohe Risikoklasse, sodass wir gesagt haben, also das ergibt schon durchaus Sinn, wenn wir eben die hohen Qualitätsstandards einhalten müssen, dass wir eben die gesamte Produktion in unserem Zugriff haben wollen, das ganze Know-how bei uns vor Ort haben wollen und sind deswegen wieder nach Deutschland zurückgekommen. Wie gesagt, wir sind quasi die Zweiteinzigen. Also wir haben keinen Trend gesettet, was das anbetrifft. Wir können aber trotz und alledem halt mit gerade Fernost bestehen im Wettbewerb, weil wir dazu dann verdammt waren, praktisch sehr effizient zu arbeiten. Also das sagt man in Deutschland sowieso nach, hohe Effizienz bei der Arbeit. Wir waren also quasi gezwungen, das eben besonders stark halt umzusetzen, dass wir eben halt alles, was Handarbeit ist, was in der Kondomindustrie durchaus noch damals auch gang und gäbe war, auch zum Teil heute noch, durch automatisierte Verfahren, also durch Einsatz von Robotern beispielsweise, ersetzt haben, sodass wir eben halt diesen Kostennachteil, zumindest was die Personalkosten anbetrifft, dadurch wettmachen, dass wir eben extrem produktiv arbeiten.
Ja. Schützt euch dieser hohe Standard, der an das Produkt irgendwie gestellt ist, schützt euch der vor jetzt klassischerweise sehr günstigen Anbietern aus Fernost, die jetzt irgendwie in manchen Kategorien, muss man ja sagen, irgendwie wie Sand am Meer halt irgendwie gegenwärtig sind. Würdest du das bei euch auch sagen, dass es extrem viele Anbieter gibt oder sagst du, nee, das ist schon durch die Zulassung und so weiter, dadurch halt eigentlich hat es eine gewisse Eintrittsbarriere?
Das möchte ich mit einem klaren Jein beantworten. Also grundsätzlich natürlich ja. Medizinprodukte, eben weil sie so hoch klassifiziert sind, kann nicht jeder Hinz und Kunst herstellen und darf sich ja auch sowieso nicht in den Verkehr bringen. Das ist sogar strafrechtlich verboten, das zu tun. Also insofern kann man schon sagen, dass eigentlich die Produkte, die mit einem CE-Zeichen ausgestattet sind, an die sind sowieso extrem hohe Qualitätsanforderungen gerichtet, egal wo sie herkommen, muss man fairerweise sagen. Was man allerdings auch sieht, ist, dass die Kondomproduktion jetzt kein absolutes Hexenwerk ist, sodass es natürlich weltweit betrachtet eine extreme Vielfalt an Herstellern gibt, gerade im Fernostbereich, die Ware auch herstellen und dann auch heutzutage auch in die Europäische Union durchaus importieren. Früher war es so, dass es eben durch den rein stationären Handel, der selbst daran sehr stark interessiert ist, nicht in die Mühlen der Justiz zu geraten, gab es da eine klare Barriere. Das heißt also, wenn ich nicht zertifizierte Ware habe, die ich auch gar nicht verkaufen darf, hat der Handel gesagt, okay, kaufe ich auch nicht. Heutzutage, da es eben halt über die E-Commerce-Kanäle schwierig ist, sowas zu regulieren, auch staatlich das zu regulieren, hat sich dieses Problem, wenn man das so nennen, ja doch, man darf es Problem nennen. Ich habe gerade überlegt, aber man darf es wohl Problem nennen. Hat sich dadurch wieder vergrößert. Das heißt, es gibt heutzutage durchaus wieder sehr viel mehr Marken, die auf den Markt drängen, die bisweilen eher fragwürdige Qualitätsstandards haben. Der Vorteil wiederum, was das anbetrifft bei unserem Produkt, dass die Endverbraucher selbst ein gewisses Bedürfnis haben, keine besonders billige Ware typischerweise zu kaufen oder ein gewisses Misstrauen dagegen haben, völlig zu Recht. Dass, wenn die Ware eben so wahnsinnig günstig ist, ist sie denn auch wirklich sicher? Was man durchaus in Zweifel ziehen darf, oder diese Frage ist durchaus nicht mit Unrecht zu tragen, es sind sehr hohe Qualitätsanforderungen an dieses Produkt gerichtet, was eben halt auch einen gewissen Preis nach sich zieht. Und wenn dieser Preis absolut nicht gefordert wird, hat das wahrscheinlich den Hintergrund, könnte man vermuten, dass diese Qualitätsanforderungen eventuell nicht eingehalten worden sind, um es vorsichtig zu sagen, also tendenziell eher nein.
Ja, ja. Also für mich 100% nachvollziehbar. Also das ist wirklich jetzt nicht, das ist glaube ich etwas, wo man eher sehr risikobewusst rangeht, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn man auf den Markt schaut, dann gibt es ja durchaus verschiedene Zielgruppenmöglichkeiten. Ne? Das kann ja von dem irgendwie Dauersingle, der jedes Wochenende durch die Clubs zieht, bis hin irgendwie zum Paar sein, bis hin zum irgendwie professionellen Anwender im Rahmen von irgendwie Prostitution, Bordellen, wie auch immer gehen. Wie schaust du da auf den Markt und wie positioniert ihr euch?
Also die Einschätzung ist erstmal absolut korrekt. Genau das sind so die Zielgruppen oder die Verwendergruppen, die man so skizzieren kann. Man kann sicherlich das noch ein bisschen differenzierter betrachten, dass man sagt, okay, wir haben vielleicht Erstverwender, die erstmalig sich mit der Thematik auseinandersetzen. Wir haben vielleicht Intensivverwender, die Kontrazeption in der Partnerschaft nur mit Kondomen betreiben, wo wir von ausgehen, dass das eigentlich so diejenigen sind, die auch am meisten, also abgesehen vom professionellen Einsatz, aber die am meisten Kondome halt verbrauchen. Also ich sag mal, wenn man einen guten alten Luther zitiert, in der Woche Zwier rate ich dir, das schafft man tatsächlich eigentlich nur in der festen Partnerschaft. Wenn man als Single unterwegs ist, mag der eine oder andere das behaupten, aber im Laufe der vielen Jahre statistisch betrachtet würde ich behaupten, dass die Kondomverwender oder die Verwendungsquote dann doch nicht so hoch ist, wie bei einem Paar, was eben halt nur damit verhütet. Wir persönlich sind eigentlich tendenziell so positioniert, also grundsätzlich sprechen wir erstmal alle an. Das ist schon unser Bestreben, dass wir jetzt nicht sagen, nein, wir wollen auf keinen Fall die Erstverwender oder wir wollen auf keinen Fall den und jenen haben. Das ist natürlich nicht unser Ziel. Die Marke Retex spricht aber besonders viel so Paare eigentlich klassischerweise an. Diesen Effekt haben wir dann im Prinzip auch durch Live-Marktforschung quasi auch wahrgenommen in den Corona-Jahren. Da hatten wir, also in dem März 2020 muss das gewesen sein, das war der bis dato stärkste Monat aller Zeiten, den wir jemals hatten. Das war mit der Lockdown-Monat und wo alle nochmal losgestiefelt sind und haben Sachen gekauft, unter anderem auch Kondome.
Da sind auch vier Babys entstanden in der Zeit.
Ja, durchaus möglich. Also die Leute, also das ist ganz spannend. Also mit Kondomen kann man durchaus Marktforschung betreiben, also auch wie der Gesundheitszustand der Bevölkerung ist. Wir hatten mal, ich glaube, das war 17, 18, hatten wir eine starke Grippewelle in Deutschland. Das hat man gesehen am Absatz. Die Leute waren krank. Kondome wurden nicht verwendet. Na, das heißt, der Kondomabsatz in dem Zeitraum ist deutlich runtergegangen. Bei Corona, zumindest bei unserer Marke, war es so, der Absatz ist echt raufgegangen und danach aber auch nicht wieder zusammengebrochen. Soll heißen, wir hatten also nicht den Effekt, die Leute sind losgelaufen und haben die gekauft wie Klopapier und hatten dann für die nächsten 20 Jahre Klopapier da stehen. Die sind verbraucht worden, ne, bei uns. Also das wiederum erlaubt den Schluss, dass unsere Verwender tatsächlich Paare waren, weil diese Paare waren zu Hause und hatten Gelegenheit, Kondome zu verbrauchen. Im Gegensatz zu den Singles, die auch zu Hause waren, aber nicht die Gelegenheit hatten, Kondome zu verbrauchen. Also die haben die offensichtlich dann nicht so stark verbraucht. Also insofern kann man schon sagen, das, was wir immer so wahrgenommen haben, so durch die klassische Marktforschung, die man so betreibt, wer sind denn eure Käufer und so weiter, das hat man durch diesen Realfall durchaus dann bestätigt gesehen. Also Lob an die Marktforschung, die hatte recht gehabt. Offensichtlich sind Retex-Käufer typischerweise Pärchen, die Kontrazeption mit Kondomen betreiben. Und so sieht unsere Marke quasi aktuell aus.
Ist der Kondommarkt wachsend? Also merkt ihr, dass alternative Verhütungsmittel wie die Pille dringend und so weiter irgendwie stark gewinnen? Ist das vom Verhältnis eigentlich seit Jahren gleich? Wie schaust du darauf?
Es gibt den berühmten Pillenknick auch in der Kondomindustrie. Also das war ja so in den 60er Jahren, gab es eben eigentlich kein anderes Kontrazeptivum als das Kondom. Also es gab natürlich andere, aber die waren eigentlich nicht wirklich breit anwendbar. Und als die Pille auf den Markt kam, ist nicht nur die Bevölkerung stark zusammen, nicht gebrochen, aber das Bevölkerungswachstum hat deutlich nachgelassen. Und bei den Kondomen war es tatsächlich auch so. Das heißt, wir hatten so ein ganz klassisches Konkurrenzprodukt, was auf einmal auf den Markt drängt. Und der Kondommarkt ist fast damals implodiert. Ja, und das war tatsächlich kurioserweise auch da wieder sozialhistorisch ganz spannend. Das Gegenteil von dem, wie es heute wahrgenommen wird. Damals war die Pille die Befreiung der Frau. Sie war endlich in der Lage, die Kontrazeption selbst zu bestimmen. Mein Körper gehört mir und so weiter und so fort. Also das war das große Befreiungsmomentum. hat dazu geführt, dass die Kondome extrem viel weniger benutzt wurden, weil Pille wahnsinnig konvenient. Ja, also ich als Mann muss mich darum gar nicht kümmern, klasse. Die Frau schmeißt das irgendwie ein und fertig. Ne? Und gerade in der Situation des Verwendungsanlasses, um es so zu sagen, habe ich eben keinen störenden Effekt. Das ist eben halt bei Kondomen so, wenn ich die halt verwende, habe ich eine kurze Pause, ne, weil ich das auspacken muss, anlegen muss, etc. etc. Das fällt bei der Pille weg, also deutlich konvenienter, was das anbetrifft. Das hat sich jetzt tatsächlich gedreht, ne, weil die Pille heutzutage umgekehrt gesehen wird, als nicht Unterdrückung der Frau, aber als eine Sache, die eben halt die Physis der Frau deutlich belastet und sich die Frage gestellt wird, ist denn da Kosten und Nutzen oder Kosten und oder das Risiko und dann Nutzen, steht das in einem vernünftigen Verhältnis mit den ganzen Nebenwirkungen, sodass tatsächlich das Kondom in der Verwendungshäufigkeit deutlich wieder gestiegen ist. Also nicht so stark wie damals der Pillenknick, das hat man wirklich gesehen. Also das, wenn man die Zahlen gesehen hat, hat man dann einen richtigen Zacken gesehen. Das ist heutzutage eher so ein schleichender Prozess, wo aber gefühlt die Verwendungshäufigkeit von Kondomen wieder deutlich gestiegen ist. Und grundsätzlich sind Kondome aber ein extrem statischer Markt. Das heißt, es bewegt sich im Prinzip mit dem Bevölkerungswachstum. Es gibt offenbar so eine gewisse Quote in der Bevölkerung, die halt Kondome verwendet. Und die bleibt im Wesentlichen auch gleich. Hängt sicherlich auch damit zusammen, wie die Aufklärungsquote in Deutschland ist. Die ist also sehr gut. Wie in allen europäischen Ländern ist sie halt auch, oder in den meisten europäischen Ländern ist die Aufklärungsquote ziemlich gut. Also Deutschland spielt eben halt auch ganz oben mit, sodass eben halt auch die Kenntnis, was ist ein Kondom, warum benutze ich das, warum ist es sinnvoll, das zu benutzen, das bewegt sich immer auf einem gleichbleibend hohen Level. Insofern gibt es da typischerweise eigentlich keine großen Verschiebungen. Die Pille ist jetzt eben halt wieder so ein Effekt, wo das Kondom wieder stärker wächst.
Kann man sagen, dass die Häufigkeit, weil ihr seid jetzt echt lange am Markt, so die Häufigkeit, in der Menschen Sex haben, hat sich das jetzt nochmal gewandelt über die Zeit? Weil es gibt sicherlich immer mal Peaks, ich sag mal so wie Corona, es gibt sicherlich irgendwie unter dem Jahr gewisse Anlässe, Valentinstag und so weiter. Aber siehst du da in den ganzen Jahren, in denen du dabei bist, irgendwelche Tendenzen?
Spannende Frage. Also ich sag mal, was wir eigentlich sehen, ist ja die Verwendungshäufigkeit des Kondoms. Der Verwendungsanlass, liegt das jetzt daran, dass die Aufklärungsquote besser ist? Es gibt also mehr Menschen, die Kondome verwenden, oder sind es weniger Menschen, die mehr Sex haben und Ähnliches? Also das sind ja solche Fragen. Das ist schwierig zu beantworten. Gefühlt würde ich sagen, ist eigentlich das relativ statisch. Das ist aber geglaubtes Wissen, wie das immer so ist. Da sich die Verwendungsmenge in Summe eigentlich nicht so stark verändert, würde ich sagen, es ist verhältnismäßig ähnlich.
Ja, okay. Wie ist es so bei Altersgruppen? Also ich würde jetzt mal sagen, dass so die 20- bis 30-Jährigen wahrscheinlich mehr Sex haben als so die 60- bis 70-Jährigen. Aber hast du da einen Blick drauf, wo du sagst, okay, das ist schon irgendwie so unsere Hauptzielgruppe, wir machen irgendwie 80% bei den 30- bis 40-Jährigen oder sowas?
Auch da ist Marktforschung tatsächlich nicht so ganz so einfach. Wird heutzutage leichter durch E-Commerce, wo man sagt, okay, da kann man es besser eingrenzen, sage ich jetzt mal, als durch klassische Marktforschung. Es ist naheliegend, dass tatsächlich so die Trends, also die 20er Jahre im Prinzip relativ stark ausgeprägt sind, was die Kondomnutzung anbetrifft, weil sicherlich da auch der Ansatz der Infektionsprophylaxe stärker gegeben ist oder die sexuelle Aktivität mit wechselnden Geschlechtspartnern eben besonders hoch ist. Also dürfte das eine Zielgruppe sein, die relativ stark ist. Je nach Marke gefühlt, also bei uns ist eben halt bei der Marke Retex die Leute tendenziell etwas älter. Wenn sie in einer Partnerschaft sind und eben Kontrazeption mit Kondom betreiben, das dürfte bei uns eigentlich so die stärkste Zielgruppe sein. Grundsätzlich ist es aber halt immer so für alle Werbetreibenden immer der Albtraum, die Kondomindustrie, weil sie sich im Prinzip völlig heterogen über alle Zielgruppen erstreckt. Es sind die Männlein und die Weiblein, die Alten und die Jungen, die Armen und die Reichen, die Schlauen und die Dummen, wenn man das so sagen möchte. Also irgendwo alle, aber von allen Bereichen immer nur so ein paar. Es gibt sicherlich so ein paar kleine Knubbel, aber dass man sagt, es sind nur die Studenten vom Alter 20 bis 25, nee, das ist auch nicht so. Ich hatte ja hier gerade schon so ein Kondom mal hingelegt aus dem Altersheim. Ja, auch das kommt vor. Da werden auch noch Kondome benutzt. Und die BZGA, die jetzt ja BIÖK, glaube ich, heißt, also die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, hat ja auch gesagt, naja, Was so die Geschlechtskrankheiten, Verbreitung auch im Alter anbetrifft, hatten wir jetzt einige Jahre doch steigende Zahlen, sodass eben halt auch die Infektionsprophylaxe in diesen Fragestellungen nicht zu vernachlässigen ist.
Okay. Gibt es im Kondombusiness ein relevantes B2B-Business? Klassischerweise kann man jetzt denken Richtung Rotlicht, ist glaube ich so irgendwie was Klassisches. Pornoindustrie, weiß ich nicht, aber ist das ein relevantes Business?
Also grundsätzlich ist eigentlich das Kondom-Business fast ausschließlich B2B, aber gemeint ist der klassische Handel. Also das sind eben so die klassischen Handelskanäle. Also es passiert, also betreiben wir zwar auch, dass wir auch B2C verkaufen, aber in kleinem Rahmen ist das eigentlich nur. Was du jetzt gerade angesprochen hast, im Bereich Prostitution und so, das sind sicherlich relevante Größen, die dort abgesetzt werden. Aus alten Marktforschungszahlen, die uns noch so vorliegen von damals, wissen wir, dass so ungefähr ein Viertel oder sowas in diesem professionellen, gewerblichen Bereich verbraucht wird. Das ist dann halt aber auch wieder sehr markenabhängig. So die Marke Ritex ist da relativ schwach nur vertreten, aus historisch bedingten Gründen, sagen wir es mal so. Der Markt ist da definitiv aber auch groß und also wäre nicht uninteressant, den halt auch mal ein bisschen aufzubauen. Was so die Pornoindustrie etc. anbetrifft, würde ich sagen, ist die Vorsicht Karlauer Stichzahl wiederum zu klein. Dass da eben halt viel Absatz betrieben wird. Da macht es halt die Menge an Menschen, die das verbrauchen, wiederum aus.
Ja. Es gibt ja viel Tradition in dem Business, weil irgendwie die Menschen haben schon immer Sex, Verhütung war auch irgendwo schon immer interessant. Jetzt gibt es ja durchaus aber auch in dem Bereich Erotik, gab es so einige Innovationen in den letzten Jahren, neue Player, die entstanden sind. Ne? Ich denke da an irgendwie Einhornkondome, ich denke da an irgendwie das ganze Thema OnlyFans, das ganze Thema AAA, die machen ja auch Ice.de, Amorelli und Co. Also sind ja schon einige Sachen. Ich glaube, das Thema Erotik hat sich ja generell gewandelt. Es gibt super viel große Sex-Podcasts und so weiter. Ist es ein Markt, wo du sagst, okay, du siehst, dass sich das verändert, dass da irgendwie Innovation ist und dass teilweise wirklich an ganz neuen Punkten irgendwie relevanter Absatz stattfindet. Auf einmal sind irgendwie Influencer-Kooperationen irgendwie mit Podcasts irgendwie Thema und so weiter. Oder seid ihr da nach wie vor traditionell unterwegs? Wie guckst du darauf?
Also ich glaube, das ist immer eine Frage, wie stark man den historischen Maßstab irgendwo wählt. Wenn man das mal so ganz historisch betrachtet, also in einer ganz großen Sichtweise, gibt es immer Wellenbewegungen. Das Kondom, um das nochmal zu nennen, ist eben halt ein sehr altes Produkt schon. Es gibt steinzeitliche Höhlenmalungen oder Malereien, die nahelegen, dass die Menschen schon damals begriffen haben, wie Fortpflanzung denn passiert und wie Nicht-Fortpflanzung denn auch passiert, sodass man irgendwie schon was sehen kann, was einem Kondom ähnelt oder was vermutlich ein Kondom ist. Damals wahrscheinlich sowas wie Fischblasen, Schafsdärme etc. Also doch ausbaufähig gegenüber dem heutigen Produkt, aber grundsätzlich von der Wirksamkeit irgendwo vergleichbar. Auch was die Erotikindustrie anbetrifft, gab es neulich, hatte ich irgendwo auf dem guten alten Facebook, wo ich noch unterwegs bin, gesehen, dass sie irgendwo gesagt haben, ja, sie hätten in einer römischen Villa ein Modell einer Gurke oder so gefunden, wo einer gesagt hat, ja, das war mit Sicherheit das Modell einer Gurke, was dort vorhanden war. Aus dem alten Ägypten kennt man beispielsweise auch so die Vorläufer von Vibratoren für den interessierten Kreis. Also das waren dann typischerweise solche Schilfrohre, wo sie Bienen reingestopft haben und die das verschlossen haben. Was dann einen gewissen Vibrationseffekt erzeugt. Also grundsätzlich, es gibt immer solche Wellenbewegungen. Ne? Manchmal ist es eben halt expliziter ausgeprägt, manchmal ist es dann deutlich stärker zurückgenommen. Keine Ahnung, wenn man jetzt an das finstere Mittelalter denkt oder ähnliche Geschichten, wo es dann gerade alles, was mit Sexualität zu tun hat, das wurde extrem unter der Decke gehalten, war dann alles sehr prüde. Ich denke, dass wir uns momentan wieder so in eine Richtung bewegen, die halt sehr viel offener ist. Was ich persönlich auch für gut finde, was ich für gut heiße, weil es eben ein sehr menschliches, natürliches Bedürfnis ist, sich dort auszuleben. Und alles, was sowas unter die Decke drängt, auch wieder interessanter Karlauer, nein, also was es unter den Deckel hält, ist sicherlich nicht zu begrüßen, wenn das so ist. Ne? Und also insofern haben wir wahrscheinlich momentan wieder etwas freiere Zeiten. Das macht es natürlich auch leichter. Also wir haben ja auch so die 50er, 40er, 50er, 60er Jahre auch noch mitgemacht mit unserer Marke. Und da gibt es eben halt auch viele Bonbons in dem Bereich. Das zum Beispiel so ein klassisches Werbemittel von uns in den 50er Jahren war ein Aschenbecher. Da stand eben halt sowas wie Ritex drauf und so. Und diese Aschenbecher standen beim Herrenfriseur. Warum Herrenfriseur? Weil keine Frauen. Ne? Dann wusste man, aha, ne, hier steht ein Aschenbecher von Ritex und hier gibt es Kondome. Das heißt, wenn ich jetzt ein Kondom haben wollte, dann habe ich beim Bezahlen eine Mark mehr auf den Tresen gelegt und habe unter dem Tisch ein Kondom gekriegt und musste nichts sagen. Also das waren eben noch so ein bisschen die Zeiten, wo man sagt, okay, da hat man nicht so ganz offen über Sex gesprochen und schon gar nicht in Anwesenheit von Frauen. Das war eigentlich nicht möglich. Und heutzutage, selbst im stationären Handel, kann man ja manchmal staunen, wenn man im Drogeriemarkt steht oder so, was man da alles an Produkten kaufen kann, wo man doch ein gewisses Werf haben muss, um einen Riesenvibrator dann auf die Theke zu knallen und sagen, den hätte ich gern für 50 Euro oder so. Das ist sicherlich ein bisschen anderes Extrem, aber ja, das ist heutzutage so.
Ja, ich meine, ich glaube schon, dass das Thema durch die ganzen Podcasts, durch irgendwie Influencer und Co. halt irgendwie viel normaler ist, irgendwie über Sex zu reden. Und trotzdem ist ja bis heute, ne, das, was du gerade erzählt hattest, ne, dass es irgendwie verdeckt unter dem Tresen irgendwie zugeschoben wird, das gibt es ja bis heute. Ne? Also wenn ich jetzt daran denke, ne, wie eure Konkurrenten, ihr, aber auch die großen Shops wie Eis.de und so versenden, dann ist ja Diskretion nach wie vor ein Riesenthema. Ne? Das heißt, die Kartons, die kommen, sind erstmal neutral, ungebrandet. Das heißt, es scheint ja trotzdem noch ein Bedürfnis zu sein. Wenn ich jetzt mich mal dann zurückerinnere, irgendwie mit so 17, wenn man dann irgendwie mal die ersten Kondome gekauft hat und die dann irgendwie da irgendwie noch so, also ich weiß noch, wie schwer der Weg zur Kasse war und wie ich dann irgendwie noch irgendwas gesucht habe, was ich dann irgendwie noch kaufen kann, um das irgendwie so darunter zu legen. So, ich hoffe, das ist jetzt heute irgendwie anders, aber ich glaube trotzdem, so ein gewisser Diskussionsanspruch, der ist auch heute da. Und da denke ich halt dran, eigentlich ist doch da online, das heißt Online-Shops, Marktplätze und so, doch der natürlich viel diskretere Weg. Siehst du das, dass Online halt da deutlich irgendwie an Marktanteilen gewinnt? Oder sagst du, das hätte ja nicht die Waage so mit stationär? Wie ist das?
Also wir sehen definitiv, also alles erstmal vorher gesagt ist korrekt. Ne? Das ist natürlich immer noch ein schambehafteter Bereich oder Artikel. Immerhin besser, sage ich mal, als Inkontinenzprodukte oder ähnliches, was mir jetzt gerade so spontan einfällt, auch sehr schambehaftet, aber bei weitem nicht so positiv belegt, wie alles, was mit Sexualität zu tun hat. Also insofern, klar, ist natürlich der E-Commerce absolut sinnvoll. Ein starker Vertriebskanal war bei uns damals beispielsweise auch der Kondomautomat, der halt immer auch anonym betrieben werden konnte, musste ich mit keinem sprechen. Und im Prinzip ist das, was man heute eben E-Commerce-mäßig halt so machen kann. Der ist definitiv bei uns sehr, sehr stark gewachsen in den letzten Jahren, hat deutlich, deutlich an Relevanz gewonnen, auch gegenüber dem stationären Handel. Wir haben eben nicht so sehr die Insights zu sagen, okay, wie ist denn der E-Commerce insgesamt gewachsen? Ne? Ist der Bereich Kondom und Gleitmittel von mir aus überproportional stark gewachsen oder nicht? Schwer zu sagen, aber es ist naheliegend, dass das natürlich ein ganz klassischer Artikel ist, den ich gerade im E-Commerce gut kaufen kann. Er ist eben hochstandardisiert. Er ist schambehaftet und ich kaufe ihn typischerweise gezielt im Vorfeld. Also auch da wieder spannende Geschichte. Es gibt gerade bei Tankstellen oder ähnliches, die eben so 24/7 offen sind, auch Kondome und die halt so einen Preisfaktor 5 oder 10 typischerweise drüber liegen zu dem, wie ich es sonst kaufe. Weil Verwendungsanlass gegeben und dann brauche ich es jetzt und zwar jetzt im Sinne von jetzt und nicht gleich und das merkt man schon sehr deutlich.
Ja. Jetzt, weil du es gerade gesagt hast, ich denke mir das jedes Mal, ich habe ein großer Mann, extrem kleine Blase und ich bin ständig, irgendwie, wenn ich auf der Autobahn bin, muss ich irgendwie, irgendwie bei der Tankstelle, lasse ich mir dann da irgendwie bei Sanifair meine 1 Euro aus der Tasche ziehen. So. Und da ist ja doch relativ häufig dann noch so ein Kondomautomat und ich denke mir, wie zur Hölle funktioniert das? So, ich habe es noch nie mitbekommen, dass da jemand irgendwie sich was auszumachen hat und trotzdem ist das so weit verbreitet. Ist das Thema für euch, verstehst du das irgendwie Business? Also ist das wirklich relevanter Absatz, der darüber läuft?
Nicht mehr. Also nicht mehr. Es war früher definitiv sehr relevanter Ansatz oder Absatz. Das war, ich denke, so bis in die 90er Jahre rein wahrscheinlich so der stärkste Vertriebskanal, den wir hatten. Aber das hat sich jetzt heutzutage wirklich total davon wegentwickelt. Also zum einen, weil das Schamgefühl doch nachgelassen hat. Also es ist nicht mehr so unfassbar peinlich, irgendwas mit Sex zu tun zu haben. Zumal ich jetzt auch gerade bei Kondomen eigentlich mich ja sehr erwachsen verhalte, indem ich ja Verantwortung für mich und meinen Partner übernehme, dass ich eben jetzt ein Produkt für die Kontrazeption, Infektionsprophylaxe gekauft habe. Also eigentlich ist das ja was Positives, ne, wenn ich das tue. Also dieser Effekt ist sicherlich so, dass eben gerade der Automatenbereich nicht mehr so stark ist, aber natürlich auch der E-Commerce-Bereich. Ne? Also der diesen Effekt, ich kann das Produkt kaufen, ohne mich exponieren zu müssen, zumindest vermeintlich wenigstens, der ist da natürlich stark gegeben. Ne? Und da kann ich anonym kaufen. Und das ist sicherlich für viele, die sagen, ich habe da immer noch etwas größeres Problem beim Kauf dieser Produkte, sehr angenehm.
Ja. Wie sieht es so aus mit komplementären Produkten? Es ist ja relativ naheliegend, dass jemand, der jetzt Interesse an irgendwie Kondomen hat, ne, bei euch weiß ich es jetzt, ne, irgendwie ihr verkauft auch Gleitmittel. Wie ist es dazu gekommen wie schaust du auf den Produktbereich?
Auch bei den Gleitmitteln, mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kinde eigentlich, war tatsächlich gerade so im klassischen Handel eigentlich überhaupt nicht vorhanden. Also Kondome wurde dann irgendwann zähneknirschend akzeptiert, dass das vernünftig ist, Kontrazeption und Infektionsprophylaxe, um die schönen Worte nochmal zu sagen, zu betreiben. Das ist dann irgendwie so gemacht worden, ist vernünftig, ist moralisch hoch anzusetzen. Gleitgel, Gleitmittel eigentlich noch gar nicht. Zumal eigentlich diese Art der Kommunikation bei den Gleitmitteln auch recht explizit immer abgelaufen ist, sodass es dann auch die ganzen Händler oder auch Apotheken gesagt haben, um Gottes Willen, hier laufen Frauen mit Kindern rum, das kann ich nicht in meinen Laden aufhängen. Das war dann bei der Marke Ritex wiederum gut, dass wir eigentlich so gerade aus dem Pharmaziebereich kommen, also aus der Apotheke, sodass halt unsere Gleitmittel, die wir hatten, eben halt nicht so explizit waren, sondern auch gesagt haben, okay, es ist halt ein Ersatzmittel für mangelnde Vaginallubrikation im Prinzip, also so haben wir es sich draufgeschrieben, aber das war der Verwendungsanlass und es ist eben halt auch relativ seriös aufgemacht gewesen, wo man sagt, okay, das war jetzt das erste Produkt zum Beispiel mit Aloe Vera, es hat einen Zusatznutzen und das war also hinreichend neutral und seriös, dass der Handel gesagt hat, okay, das kann ich mir um Gottes Willen vorstellen, zu den Kondomen zu stellen, da sind sowieso diese Leute, die was mit Sex zu tun haben, unterwegs, das ist nicht so schlimm. Also insofern war das so ein bisschen ein Türöffner, um diese Produkte in den Markt auch hineinzubringen, ist heutzutage auch wieder völlig normaler geworden. Also gerade so dieser medizinische Anlass, dass man sagt, okay, ich habe hier ein medizinisches Leiden, was abgestellt wird, das ist sicherlich sehr, sehr stark in den Hintergrund getreten und hat auch wieder den Platz für den hedonistischen Ansatz, für mehr Spaß beim, Sie wissen schon, worum es geht. Also das ist sicherlich das, worum es eben heutzutage maximal geht. Und die Leute sind da auch deutlich entspannter mit unterwegs und sagen, okay, ergibt für mich auch Sinn, ne? Macht Spaß und ich habe jetzt auch kein großes Problem damit, dieses Produkt zu verwenden. Relativ gesehen zu den Kondomen ist das eher der kleinere Markt. Ne? Also dicker Daumen gefühlt, zumindest bei uns ist das so, dass man sagt, 2/3 Kondome, 1/3 Gleitmittel, ungefähr so ist das.
Ja, gibt es noch weitere Segmente?
Gibt es durchaus auch. Wir haben noch so ein ganz spezialisiertes Gleitmittel, sage ich jetzt mal, was bei Kinderwunsch zum Einsatz kommen kann. Da ist es tatsächlich so, auch da wieder eine recht komplexe Fragestellung, wo dann eben mal Endverbraucher gefragt haben, sie hätten Kinderwunsch, ob sie denn unsere Gleitmittel auch einsetzen können, wenn sie Kinderwunsch haben. Okay, spannende Frage, nie drüber nachgedacht und dann mal das Ganze dann mal hinterfragt und siehe da, eigentlich eher nein. Also kann man wieder einen ganzen Abend drüber sprechen, aber im Prinzip ist es halt so, dass die normalen wasserbasierten Gleitmittel halt auf die nicht fruchtbaren Tage der Frau eingestellt sind, was auch sinnvoll ist, um den halt unter anderem den pH-Wert im Vaginalbereich nicht zu kompromittieren und ähnliche Geschichten. Was es dann aber für gerade Spermien sehr schlecht macht, also quasi tödlich wirkt, was bei Kinderwunsch eher unglücklich ist. Also insofern haben wir zum Beispiel noch ein spezielles Gleitmittel, was insbesondere für den Bereich Kinderwunsch designt ist. Und als nochmal ganz andere Warengruppe im Prinzip, die aber den Kondomen physikalisch ähnlich ist. Wir haben Schutzhüllen für Ultraschallsonografie-Sonden. Noch ein tolles Wort. Also, wenn man mal beim Gynäkologen war oder beim Proktologen und kriegt eine innerkörperliche Sonografie, dann gibt es also solche Sonden, die in den Körper eingeführt werden, vaginal, anal beispielsweise. Und dafür gibt es auch Schutzhüllen, die den Kondomen ähnlich sind. Also ganz, ganz klassischer Medizinprodukteansatz. Die stellen wir halt auch her, weil sie eben, ich sag mal, von der physikalischen Aufmachung her ähnlich sind wie Kondome.
Ja. Okay, ich verstehe schon ganz klar, dass ihr im medizinischen Bereich unterwegs seid, weil sonst könnte man natürlich auch darüber sprechen, okay, wie sieht's aus mit dem ganzen Sextoy-Bereich? Da sind ja wirklich Riesen-Businesses entstanden. Ne? Ich denke zum Beispiel irgendwie an Iced.de, so was die mit dem Satisfier. Ich hatte mich damals mit dem Geschäftsführer unterhalten, der sagte, da arbeiten bis zu 100 Ingenieure dran. Wahnsinn. So, bei so einem Produkt. Wir haben in vergangenen Jahren auch so Projekte für Fun Factory gemacht und ich habe schon das Gefühl, dass das eine Industrie ist, die schon lauter geworden ist in den letzten Jahren. Ich denke auch an so einen Amorelli von irgendwie der Sophie Kramer. Das ist ja durchaus etwas, was mehr in der Bevölkerung angekommen ist. Ist das aber ein Bereich, wo du sagst, okay, das ist erstmal gut, weil Sex mehr zum Thema wird, ist aber etwas, wo du die Marke Ritex gar nicht siehst oder sich damit auch beschäftigt?
Also sagen wir es mal so, wir haben natürlich dieses Thema immer mal wieder so ventiliert, haben aber gesagt, okay, wir leben eigentlich davon, dass wir die Produkte selbst herstellen und dann einen echten USP eben generieren. Und das haben wir bei den Sextoys, also wir hatten tatsächlich mal Sextoys, wenn man das so sagen möchte, aber das war auch so in den 60er, 70er Jahren, wo noch ganz andere Anforderungen auch daran galten und irgendwann haben wir uns dann von den Geschäften auch so ein bisschen gelöst. Grundsätzlich waren wir halt in der Herstellung nicht aufgestellt, dass wir eben Sextoys herstellen können. Und zwar war es dann eigentlich wichtig, wir haben mal tatsächlich ein bisschen mit Fun Factory kooperiert, weil du sie ja gerade erwähnt hast, für den Bereich, weil wir auch gesagt haben, Mensch, das war zumindest damals ja auch noch alles made in Germany und deutsches Unternehmen, was sich da wirklich reingegraben hat, hohe Qualität liefert, da haben wir gesagt, okay, da ist doch irgend so ein Markenfit irgendwo da, das passt ganz gut zusammen. Also heutzutage wäre es eigentlich so, dass wir, wenn wir sowas machen wollten, müssten wir eigentlich auch zukaufen. Und sicherlich gibt es auch da hochwertige Hersteller, die aber, soweit wir wissen, alle nicht made in Germany sind und auch nicht made in EU und so weiter. Deswegen haben wir das jetzt nie so stark verfolgt, weil letztendlich wir da auch keinen Kompetenzschwerpunkt drauf haben. Also das heißt, jetzt bin ich der 3-Millionste, der mit irgendeinem Vibrator angebackelt kommt. Warum muss denn einer kaufen? Weil, weiß ich auch nicht so richtig, also das ist eigentlich mal blöd. Wenn man eine gute Idee hat, klar, warum nicht? Aber das haben wir bis jetzt eigentlich nicht so für uns mit irgendwas beantworten können. Mal sagen, Mensch, das ist jetzt eine pfiffige Idee, eine gute Idee, dass wir da was umsetzen können. Deswegen haben wir das bis jetzt ja noch nicht zum Leben gebracht, zumindest nicht in Deutschland.
Wie sieht es mit dem Bereich Marketing aus? Jetzt könnte man ja meinen, ihr seid im Bereich Gesundheitsprodukte unterwegs, dass ihr klassischerweise mit einem Display in irgendwie Apotheken oder im Einzelhandel seid. Jetzt weiß ich aber von euch, dass irgendwie jetzt als Bielefeld im DFB-Pokalfinale war, flogen diverse irgendwie Ritex-Kondome mit irgendwie Bielefeld-Aufdruck irgendwie durch die Welt. Und das klingt für mich jetzt nicht nach irgendwie Aufsteller in Apotheken. Wie macht ihr Marketing?
Wir haben Aufsteller in Apotheken, aber das ist tatsächlich nur noch ein kleiner Bereich heutzutage. Nein, also ich sag mal, heutzutage ist das Marketing natürlich sehr, sehr stark auch online getrieben, wo die klassische Kommunikation stattfindet. Gerade so Streaming-TV sind wir halt viel unterwegs, aber auch in Podcasts sind wir unterwegs. Sowieso in den klassischen Social Media. Wir basteln viel auf TikTok rum, wo wir einfach auch Spaß dran haben, so ein bisschen selbst und ein bisschen Quatsch dran machen können, aber auch vernünftigen Content. Also das ist eben so die ganz klassisches Marketing. Ansonsten ist man natürlich auch so im klassischen Handel unterwegs, durchaus mit Displays, auch mal mit Aufstellern und ähnlichen Zweitplatzierungsaktionen. Wir haben so seit vielen Jahren eine Kooperation auch mit dem NABU zum Beispiel, weil das einfach auch für uns wieder gut passt, um dieses moderne Made in Germany, wo ich vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen habe, aufgreifen können. Wo wir erst so halt viel in den Insektenschutz unterwegs waren, zum Beispiel ohne Bienchen keine Blümchen, hatten da mal eine Aktionspackung oder Fummeln für die Hummeln hatten wir auch mal. Es ist immer das Dankbare bei unserer Marketingabteilung. Man sagt irgendwas und man trifft immer den Karlauer, das ist klasse. Dieses Jahr plaudere ich schon ein bisschen aus dem Nähkästchen, glaube ich, aber ich glaube, ja, langsam darf ich das sowieso sagen, haben wir eine neue Aktionspackung und es geht diesmal mehr um den Vogelschutz und jeder darf überlegen, was da wohl draufstehen mag. ich glaube, wir wollen auch Vögelhäuser oder zumindest Vogelhäuser verlosen. Irgendwas ist eine Art, ja, also insofern ist es dankbar, dieses Thema, dass man halt was bringen kann. Das ist immer above the line.
Ja, okay, also ich verstehe schon, dass das Thema kommt natürlich total aus dem Medizinischen, aber ich habe jetzt den ganzen Tisch gerade voll liegen mit den Produkten und da muss ich so aus meiner persönlichen Perspektive sagen, das hat schon so einen erfrischenden, modernen Touch. Die sind jetzt nicht extrem verspielt, die Verpackung, ne? Aber es wird mit kräftigen Farben gearbeitet und so weiter, wo man das Gefühl hat, okay, das wirkt modern. So wirkst du auch absolut irgendwie als Typ. Ne? Das ist ja extrem professionell, aber auf der anderen Seite eben auch mit so einem gewissen Witz. So, und ich finde das in der Branche halt irgendwie total wichtig. Das heißt, das verstehe ich schon, dass das für euch auch im Marketing eine Rolle spielt. Jetzt seid ihr nach meinem Wissen irgendwie der einzige Kondomhersteller, der auch anderen Firmen das Branding von Kondomen ermöglicht. Ne? Das war jetzt irgendwie bei mir. Wie ist es dazu gekommen und wer nutzt sowas?
Ja, also compliance-technisch muss ich sagen, wir sind nicht der Einzige, der das macht, aber.
Ihr habt ja nirgendwo anders gesehen. So.
Ja, nee, ist okay. Also wir sind da bestimmt nicht schlecht aufgestellt. Ja, warum machen wir das? Also ich sag mal, bei uns heißen die Werbekondome. Da kam das ursprünglich mal her, dass eben halt Unternehmen gerne Steuerartikel haben wollten und sind dann auf die geniale Idee gekommen, mach doch Kondome. Das ist eben etwas aufmerksamkeitsstärker als der Kuli. Also Entschuldigung an die Kuli-Industrie, aber trotzdem kommt das eben halt ein bisschen stärker rüber. Und ich sag mal, das, was wir gerade schon gehört haben mit den Fummeln für die Hummeln und ähnliche Sachen, also das kann man in jeder Branche spielen. Ne? Also alles, was mit Sicherheit zu tun hat, eine Sicherheit bei der Anlage, hat mir mal ein Bankinstitut mit der hübschen roten Farbe und dem S-förmigen Ding vorne drauf, die sowas halt gemacht haben. Oder wir haben auch gerne immer mal wieder die Polizei mit mehr Sicherheit im Verkehr. Ohne Witz, also haben wir alles Mögliche. Das ist einfach nett. Ne? Also man ist halt sowieso im Karlauer unterwegs. Und wenn ich das als Werbung halt nehme, kann man da noch mal ein bisschen mehr rausgehen. Wir selbst für unser Marketing versuchen immer nicht zu sehr über die Stränge zu schlagen, auch wenn es uns schwer fällt, wenn man sagt, okay, es hat natürlich auch einen seriösen und ernsten Verwendungsanlass, aber man kann damit eben viele nette Sachen machen und hier und da lehnen wir uns auch mal aus dem Fenster und machen das auch.
Ja, ich finde das sehr charmant, ich finde das gelingt euch gut. Ist denn da wirklich, also was war so der größte, habt ihr euch damit gelungen? Also in meiner Wahrnehmung seid ihr total mit dem Bielefeld-Ding gekommen. Ne, wo, also erstmal.
Das passt ja genau, ja.
Zur Hölle macht Bielefeld da im Finale so und dann fing diese Kondome ruhig. Also was zur Hölle passiert hier gerade?
Ja, gut, also das war natürlich auch Glück, muss man auch fairerweise sagen. Das war nicht vorherzusehen, dass Bielefeld als Drittligist auf einmal im DFB-Pokalfinale steht. Und ja, also da Bielefeld stand Kopf und Bielefeld kommt, lag irgendwie dann nahe, dass man sowas dann macht und war klasse. Ne? Also da sind wir sicherlich so ein bisschen auch mal mit Ruhe nach vorne gestürmt, haben gesagt, wir setzen das jetzt durch, wir machen das jetzt auch. Und die Leute fanden es klasse. Ne? Alle haben es aufgegriffen, alle haben es aufgenommen, dass es das gibt. Und ja, also da muss man sich manchmal ein bisschen was trauen, dass das funktioniert. Und es hat einfach funktioniert und war klasse. Und wir alle hatten Spaß dran und das war ja das Wichtigste.
Gibt es Bereiche, wo ihr euch im Marketing eingeschränkt fühlt, wo du sagst, Mensch, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. So, wir sind hier ein seriöses Unternehmen, was ein absolut relevantes Problem löst. Kann doch nicht sein. Gibt es da Einschränkungen für euch?
Ja, durchaus, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht so sehr in Deutschland, aber mit Unternehmen, sage ich mal, die nicht deutsche Wurzeln haben oder die gerne angelsächsische Wurzeln haben, um das mal vorsichtig einzuschränken. Spannenderweise sind dort deutlich mehr Restriktionen festzustellen, was alles mit Sexualität zu tun hat. Selbst wenn es, ich sag noch mal, Kontrazeption und Infektionsprophylaxe, also sehr seriöse Ansätze für die Volksgesundheit, also was das diesen Anlass hat und trotzdem ist man da öfters eingeschränkt, dass gesagt, nein, das wird sowieso überhaupt abgeblockt, darfst du gar nicht sagen oder das darfst du halt nur ganz wenigen Zielgruppen sagen und schon gar keinen Jüngeren und auch gar nicht vor 20 Uhr oder irgendwie sowas anderes Lustiges, das kommt durchaus vor, auch über verschiedene Plattformen hinweg, also das ist nicht nur eine, die das so macht, es sind mehrere Plattformen. Sodass man dann immer zwangsläufig manchmal ausweichen muss und sagt, okay, wen haben wir denn so in Europa, der sowas auch macht? stelle fest, nicht so viele. Aber immerhin, dass man eben gucken muss, ja, dass man seine Werbung, die man ausstrahlen möchte, die sehr seriös und ästhetisch ist, möchte ich doch mal sagen, dass man die auch dann ausstrahlen darf. Also da gibt es durchaus Einschränkungen, ja, verrückterweise.
Wir kennen das ja natürlich auch so aus irgendwie, und wir wundern uns da teilweise auch, was dann auf der anderen Seite auch irgendwie erlaubt ist und beworben werden darf. Ne? Ich denke da mal so an die ganze, an das ganze Equipment für den Konsum von Marihuana, als das Ganze noch nicht irgendwie legal war. So, da habe ich teilweise schon sehr stark gewundert, warum irgendwie das dann irgendwie so lax gehandhabt wird versus in einem an sich super wichtigen Bereich. Ne? Ich verstehe schon, dass bei bestimmten Marketingaktionen, das betrifft euch jetzt aber nicht, irgendwie sicher eine Sorge tragen wird, dass das jetzt irgendwie nicht unter 18-Jährigen ausgespielt wird. Aber da habe ich das Gefühl, wird irgendwie häufig alles dann auch über einen Kamm geschert. Und das ist dann einfach nicht gut, ne? Weil es ist ja auch so, du hast ja auch in der Schule diese Aufklärung, die betrieben wird, dass sicherlich auch mal Leute vor 18 irgendwie Sex haben und dementsprechend auch irgendwie wichtig, dass die halt irgendwie auch wissen, okay, was sind da die richtigen Anbieter halt irgendwie am Markt?
Nein, das ist so. Ne? Und also ich sag mal, da bin ich sehr froh, dass sich das eben in Deutschland und Europa im Allgemeinen da wegentwickelt hat. Ich habe tatsächlich neulich haben wir mal aufgeräumt ein bisschen und da sind noch alte Akten mal in die Hände gefallen. Und mein Großvater damals in den 50er Jahren ist auch vor den Kadi gezerrt worden, weil er auch Kondome verkauft. Und das war in Deutschland dann auch noch so wahrscheinlich durch die etwas andere Rechtsprechung von etwas vorherigen Zeiten noch geprägt. Aber dann wurde, nein, dass es irgendwie auch Schwein kam und das darf überhaupt nicht. Ich glaube, da ging es um genoppte Kondome oder sowas in der Art, wo sie hatten, nein, das ist ja gar kein Gesundheitsansatz, das ist ja wieder das schmierige Sexding und so. Und das wurde dann tatsächlich auch gerichtlich verhandelt. Allerdings, er ist freigesprochen worden, also soweit war die Rechtsprechung dann doch schon. Also das war in Deutschland auch nochmal anders, will ich damit sagen. Heutzutage überhaupt nicht mehr. Gut, also ich sag mal, was ist kulturell erlaubt, was ist kulturell nicht erlaubt? Darüber kann man immer lange philosophieren, welcher Ansatz ist korrekt, welcher ist nicht korrekt. Grundsätzlich würde ich sagen, also gerade was die Aufklärungsgeschichten anbetrifft, ist Europa auf einem sehr, sehr guten Weg. Das kann man auch durch alle Zahlen, die es so gibt, zu Teenager-Schwangerschaften, Verbreitung von Geschlechtskrankheiten und ähnlichen Geschichten. Wenn man gerade mal unsere werten Verbündeten weiter im Westen sich anschaut, jenseits des Atlantiks, die strahlen da nicht gerade und schränken eben halt den Aufklärungsunterricht immer stärker ein und darf gar nicht drüber gesprochen werden, wahrscheinlich mit der Intention, okay, wenn keiner über Sex spricht, dann hat auch keiner Sex. Das scheint der Ansatz zu sein. Geht vielleicht ein bisschen an der echten Thematik vorbei.
Ja. Ich glaube, welches Kind, und das ist ja heutzutage nicht ausgenommen, irgendwie auf Social Media unterwegs ist, weil ich glaube tatsächlich, dass Kinder oder das Jugendliche heute deutlich früher mit dem Thema irgendwie in oder kommen. Und dementsprechend sollte man diese Aufklärung halt viel früher betreiben, weil man es ja nie ganz verhindern kann, ne? Aber man kann sie halt schützen, ein Stück weit.
Es ist so, ne? Also ich sag mal, verhindern, egal ob Zugang zu Pornografie und ähnlichen Sachen, ja oder nein, völlig irrelevant. Also das hat die Natur hinreichend gut eingebaut, dass wir uns doch vermehren, auch wenn uns das keiner erklärt. Also das ist völlig absurd, wenn ich das mal so stringent in den Raum werfen darf. Nein, aber also man kann es dadurch nicht verhindern, das ist völlig abwegig. Sicherlich ist natürlich gerade so der Zugang zu Pornografie und Ähnliches dann wiederum ein anderes Problem, was dann eher in unseren Breitengraden verbreitet ist, wo man sich die Frage stellen kann, ist das denn gut oder sollte das nicht besser ein bisschen restriktiver gehandelt werden, weil tatsächlich die Sexualität doch eine starke Bandbreite hat, was so denkbar und nicht denkbar ist. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da kommen wir ja schon wieder in die Sozialkritik rein. Ja.
Absolut. Jetzt hast du eben erwähnt, Kondome mit Noppen. Ich erinnere mich auch, dass es noch Sachen gibt, Kondome mit Geschmäckern, die irgendwie, da bin ich jetzt auf dünnem Eis, aber die irgendwie so heiß oder irgendwie kalt werden. So, sind das Randbereiche, macht ihr das? Und sind das irgendwie Randbereiche, die relevant sind?
Also wir haben natürlich eine Bandbreite an Kondomen, also auch mit Noppen, Rippen mit einem gewissen Penisring drin. Die sind größer, die sind kleiner, die sind dicker, die sind dünner. Also alles, was man sich so vorstellen kann, also fast alles, was man sich vorstellen kann, stellen wir auch her. Wir haben beispielsweise keine Kondome, die im Dunkeln leuchten, die es auch mal gab zumindest. Keine Ahnung, was da drin war. Ich habe sie jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Klar, also am Ende des Tages sind das aber alles eher Spielereien. Ne, da ist dann wieder der stöde Verwendungsanlass. Warum benutze ich das Zeug eigentlich? Nicht, damit es im Dunkeln läutet und die Nationalhymne spielt oder ähnliches, sondern ich betreibe Kontrazeption und Infektionsprophylaxe. Und da benutze ich dann typischerweise, also zumindest in Deutschland, das Standardkondom. Einfach üb, das stört nicht groß, das ist einfach angelegt und es schützt, es macht das, was es machen soll, es soll nämlich schützen. Und das ist sicherlich in anderen Kulturkreisen teilweise etwas unterschiedlich, wo dann mehr Farben nachgefragt werden, manchmal auch mehr so Aroma-Geschichten. Gerade diese Longtime-Geschichten, die mal stärker, mal weniger stark hinterlegt sind, die sind in manchen Kulturen sehr viel stärker nachgefragt. Deutschland ist ganz einfach üb, Standardkondom.
Ja, okay. Du hast einen Podcast erwähnt beim Thema Marketing. Ist damit etwas gemeint, was wir jetzt hier gerade machen? Oder geht es da auch um Kooperation mit Podcastern, die irgendwie regelmäßig irgendwie über das Thema Sex sprechen? Da gibt es ja durchaus riesen Podcasts in Deutschland, wo man ja durchaus irgendwie, wo ich mir eine Platzierung als sehr sinnvoll vorstellen könnte, wo man sagt, okay, heutiger irgendwie Partner der Folge ist halt irgendwie Ritex, weil die ja wirklich absolut angekommen und irgendwie akzeptiert sind. Ne? Ganz im Gegenteil, die haben extrem Hype, so. Im Gegenteil, aber darüber hinaus so. Welche Art von Podcast-Kooperation meinst du?
Sowohl als auch. Also tatsächlich erzähle ich immer gerne von unserem weiten, weiten Produktfeld und mit allem, was daran bimmelt und bammelt, bin ich also auch hier und da mal im Podcast unterwegs. Wir haben aber auch so die klassische Podcast-Kooperation. Ich sage jetzt einfach mal den Nabu-Podcast, weil er mir jetzt gerade einfällt. Die haben auch irgendwie das Liebesleben der Turteltaube oder irgendwie sowas mal als anders gehabt. Und da waren wir natürlich auch mit dabei. Und alles, was gut zu Vögeln ist, passt natürlich wunderbar auch in diesen Bereich natürlich rein. Aber auch andere Podcasts. Ich glaube, bei Hobbylos waren wir auch mal sogar mit dabei. Und Gemischtes Hack, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre.
Ah, Wahnsinn. Okay, ja, der größte Podcast in Deutschland. Okay.
Ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich glaube ja, das müsste ich sonst noch mal nachfragen. Ich bin jetzt nicht der ganz große Podcast-Hörer, muss ich gestehen. Aber also wir sind natürlich da schon auch unterwegs, manchmal so mit ganz klassischer Werbung, manchmal auch mit etwas tiefer gehenden Kooperationen. Also machen wir alles.
Okay. Ja, wow. Also ich habe extrem viel gelernt, muss ich sagen. Irgendwie super spannendes Business. Ich freue mich total, dass du da warst, weil man doch echt einige Facetten kennengelernt hat, die man einfach von außen niemals erfassen kann, ist aber für mich ein sehr, sehr spannendes Business. Ich finde es beeindruckend, was ihr seit 75 Jahren, mehr als 75 Jahren mittlerweile macht. Ich bin eh riesen Mittelstandsfan, ich bin Fan von Familienunternehmen und ich habe bei dir auch den Eindruck, dass du, natürlich, du hast die Herausforderung, dass irgendwie Leute 30 Jahre bei dir sind, aber auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass du auch sehr offen bist gegenüber neuen Sachen und dementsprechend kann ich von meiner Seite aus sagen, irgendwie hat großen Spaß gemacht. Ich mache kein Fragezeichen an die Zukunft von Ritex und die Leute werden weiter irgendwie Sex haben, die Leute werden weiter irgendwie Verhütung brauchen. Und wenn ihr so weitermacht, sehe ich keinen Grund, irgendwie, warum wir nicht auch irgendwie in 30 Jahren noch von Ritex sprechen sollten. Du hast das letzte Wort von meiner Seite auf jeden Fall. Ganz großes Dankeschön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank zurück. Natürlich hat mir auch Spaß gemacht. Wie man merkt, also ich rede ja auch gerne über dieses Thema und deswegen vielen Dank für die Bühne, dass ich da mal wieder was zu erzählen durfte. Und ja, ich bin mal auch sehr gespannt. Also 30 Jahre habe ich mindestens noch vor der Brust mir ganz klar aufgesetzt und ich bin mal sehr gespannt, was auch den E-Commerce halt anbetrifft. Das ist sicherlich so eine große Geschichte und das ist das Schöne, wenn man so eine relativ lange Unternehmenshistorie auch hat, dass man so die Höhen und Tiefen auch schon mal so mitgemacht hat oder auch neue Herausforderungen, neue Vertriebswege mitmacht und das ist sicherlich gerade im E-Commerce-Bereich genau so ein Ding. Und das ist natürlich dann schön, dass man auch den richtigen Partner an der Hand hat, wo man dann gut in die Zukunft gucken kann. Und ja, vielen Dank nochmal für die Gelegenheit, mein Wort hier zu verbreiten. Und ja, hat mich gefreut, das Gespräch.
Perfekt, vielen Dank. Ciao, ciao.
Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.